NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen richtig schönen Abend mit Ihnen. Gleich bei mir zu Gast das Theater für Niedersachsen. Es geht in einem neuen Stück um das Thema Kirche und Missbrauch. Darüber sprechen wir gleich. Dann geht es nach Braunschweig. Die Jazzkantine wird 30 Jahre alt. Wir haben die Band getroffen und gratulieren natürlich. Und wir nehmen Sie mit nach Papenburg zur Meierwerft. Gleich 3 neue Kreuzfahrtschiffe locken fotobegeisterte Besucher an. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Das Thema Kirche und Missbrauch bewegt uns alle seit ganz vielen Jahren. 2010 wurde erstmals eine größere Zahl von Fällen in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt. Seitdem kämpfen Betroffene für ihr Recht, gehört und entschädigt zu werden, auch im Bistum Hildesheim. Die Regisseurin Ayla Yeginer vom Theater für Niedersachsen hat zusammen mit Studierenden der Uni Hildesheim monatelang recherchiert. Das Stück »Der Weg zur Hölle« ist mit guten Absichten gepflastert, verschafft den Betroffenen mit Mitteln des Theaters Gehör und begreift sich als Teil des öffentlichen Diskurses. Und ich freue mich sehr, dass dazu Cornelia Pog, die Dramaturgin des Stücks, Karl Hauke, ein Betroffener von sexualisierter Gewalt in der Kirche, und Paul Hoffmann vom Schauspielensemble bei uns zu Gast im Kulturspiegel sind. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Vielen Dank, wir freuen uns auch.
Können Sie uns vielleicht, Frau Pog, mal einen ganz kurzen Einblick geben in das Stück »Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert«?
Ja, es handelt sich dabei um eine Stückentwicklung zum Thema Kirche und Missbrauch. Das heißt, dem ging eine lange Recherchearbeit voraus der Regisseurin Ayla Yeginer zusammen mit Studierenden der Universität Hildesheim. Es wurden sehr, sehr viele Studien gelesen, sehr viele Artikel gelesen, überhaupt Bücher. Es wurden vor allem Interviews geführt mit Betroffenen und Co-Betroffenen ein Semester lang. Und aus diesem gesamten Recherchematerial ist dann eine Schreibwerkstatt entstanden mit Szenen, die geschrieben wurden mit den Studierenden. Und daraus ist dann dieser Theaterabend entstanden.
Wie ist denn die Zusammenarbeit gelaufen mit dem Theater für Niedersachsen und der Uni Hildesheim?
Das war schön, das haben wir ja auch nicht so oft. Also Ayla Yeginer hat ein Seminar angeboten an der Uni. Dann ist es wie so oft so, dass sich erstmal ganz viele Interessierte melden. Am Ende übrig geblieben sind dann 7 Studierende, die sehr intensiv mit dabei waren. Also zum Beispiel auch mit Frau Yeginer zusammen auf eine Fachtagung gefahren sind nach Köln und sich wirklich tief reingearbeitet haben in dieses Thema, was für alle auch eine hoch emotionale Geschichte war, denn man kennt vielleicht einiges aus den Nachrichten, aber was sich da für Abgründe auftun, gerade auch in den Gesprächen mit den Betroffenen, das hat wirklich niemand so erwarten können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns zu Gast ist auch Karl Hauke. Sie sind selber Betroffener von sexualisierter Gewalt, sind auch in dem Stück mit dabei. Wie war das für Sie?
Naja, zunächst mal war es ein ganz wichtiger Impuls, den ich da bekommen habe. Denn, sind wir doch ehrlich, es ist ein Ekelthema. Der Missbrauch, da hört man nicht gerne von und nicht dauernd. Und man will, wenn es in den Nachrichten kommt, nicht unbedingt mit dem Abendbrot konsumieren. Und deshalb sind wir gesamtgesellschaftlich in einer Situation, wo das Thema eher abgewehrt wird. Ich selbst bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach anderen Ausdrucksformen als Vortrag, Interview, Presseartikel. Und da kam mir das sehr gelegen, als ich die Chance bekam, zunächst mal das Schauspielensemble zu beraten bei der Überlegung, wie machen wir das denn eigentlich? Nun haben sie gefragt, wie es mir damit geht.
Ja, kommen die ganzen Emotionen dann sofort immer wieder hoch oder ist es mittlerweile so, dass sie doch gut betreut sind und da gut drüber reden können und das gut verarbeiten können?
Also ich habe tatsächlich genügend Distanz zu dem Thema und zu dem, was mir damals passiert ist, durch viel Therapie. Aber auf der anderen Seite, jeden Abend, wenn wir auf der Bühne stehen, ist es für mich schon so, dass ich mich wieder in Richtung der Verletzungen bewegen muss. Im Denken und im Fühlen, ja. Und das ist anstrengend, das kann man nicht anders sagen.
Aber es hilft auch, um es zu verarbeiten.
Jede der Aktivitäten von uns Aktivisten hat immer auch einen heilenden Effekt. Das ist sehr, sehr klar. Sonst könnten wir es auch nicht machen.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch gut, dass das jetzt auf der Bühne ist. Paul Hofmann ist auch mit im Schauspielensemble. Wie ist es für Sie dabei zu sein und das Ganze natürlich auch zu wissen, was da passiert ist und das dann auf die Bühne zu bringen?
Ja, wie Karl ja gerade schon sagte, wir reden hier über Verletzungen, die da passiert sind in ganz großem Umfang. Und normalerweise ist es ja so, dass man als Schauspieler oder als Schauspielerin sich mit einer Fiktion auseinandersetzt, egal wie realismusnah die Stücke sind, bleibt es dabei, dass man versucht, in einem fiktionalen Kontext eine Verkörperung für etwas zu finden, möglichst gut so. Und so dieses Sicherheitsnetz, was man durch die Fiktion hat, das hat man in dem Kontext einfach nicht als Schauspieler. Und insofern war das auch eine ganz neue Erfahrung, weil eigentlich mit der Konzeptionsprobe wurde klar, okay, hier wird es um was anderes gehen. Und ich glaube auch, dass die Erfahrungen, also auch im Ensemble, sind ja sehr heterogen mit dem Thema Kirche, damit einhergehend das Thema Kirche und Missbrauch. Jeder kommt da von woanders her. Und ja, insofern war das ein Schwellenmoment. Also mit der Konzeptionsprobe ging irgendwie ein neues Thema los. Und das war eine Reise ins Unbekannte irgendwie. Und trotz allem ist es ganz, ganz wichtig für uns an der Stelle irgendwie auch immer wieder zu betonen, dass ich glaube, für uns war das auch alles eine sehr aufwühlende Zeit. Aber es geht letzten Endes nicht um unsere Befindlichkeiten, um unsere Emotionalität. Es geht auch nicht um unser Spiel. Es geht eigentlich einzig und allein darum, den Betroffenen ein Podium zu bieten und möglich zu machen, dass diese Stimme gehört wird, weil die Kirche, und das ist für mich als erzogenen Katholiken auch schwer, es war ein schwieriger Prozess, das einzusehen, aber es ist so, dass die alles tun, um das zu vernebeln, was da über Jahrzehnte passiert ist.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie reagiert denn die Kirche darauf, auf dieses Stück, Frau Pog?
Bischof Wilmer war tatsächlich in der Premiere. Auch andere Vertreter des Bistums waren in der Premiere. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Andererseits wäre es auch schwierig, negative Rückmeldungen zu geben. Denn das, was wir da auf der Bühne erzählen, beziehungsweise was das Ensemble zusammen mit Karl Hauke auf der Bühne erzählt, ist die Wahrheit. Das wird auch an aller Stelle gesagt. Wir denken uns hier nichts aus, sagt ein Schauspieler. Und tatsächlich haben wir dafür eben diese künstlerische oder diese theatrale Form gefunden. Aber letzten Endes ist es die Wahrheit. Und niemand kann uns da der Lüge bezichtigen oder uns erzählen, wir würden die Unwahrheit dort von der Bühne herunter transportieren, denn das ist nicht der Fall. Trotzdem haben wir uns gefreut, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter der Stabsstelle für Aufklärung im Bistum Hildesheim noch in der Nacht der Premiere der Regisseurin eine Nachricht geschrieben hat, wie berührt er sei und wie beeindruckt er sei von diesem Theaterabend.
Wie reagiert das Publikum? Wie ist es auch für Sie, Herr Hauke, wenn Sie das Publikum dann erleben nach dem Stück?
Ja, vielleicht können wir es erstmal ganz vom Phänomen her erklären. Nach der Premiere gab es minutenlangen Beifall in, wie heißt das, in stehender Variation. Ach so, ja, okay. Das war ganz sicherlich wichtig auch für das ganze Team, um das Signal zu bekommen, okay, das kann man annehmen, ja. Wir geben den Menschen, die da im Publikum sitzen, etwas, nämlich Informationen. Wir prügeln aber nicht auf die Kirche. Das war der Regisseurin, der Ayla Yeghina, sehr wichtig. Sie hat ganz klar die Parole ausgegeben, kein Kirchenbashing. Also es gibt sogar Stellen, wo in bestimmten Rollen auf der Bühne gesprochen wird, ich wollte eigentlich meine Kinder in die Obhut dieser Kirche geben. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das noch geht. Ja, also es wird schon auch die andere Seite gezeigt, die viele Menschen mit dem System Kirche verbinden. Und deshalb ist mein Empfinden, manchen Menschen nehmen wir auch etwas. Zumindest geben wir Unsicherheit auch. Neben den Informationen geben wir auch Unsicherheit. Aber das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass nachgedacht wird darüber, was ist das eigentlich für ein System, in dem das möglich ist.
Wer Interesse hat, sich das Ganze mal angucken möchte, der Weg zur Hölle wird noch bis zum 27. Juni in Hildesheim gezeigt. Man kann es aber auch in Burgdorf, Buxtehude, Wolfenbüttel, Gronau und Nienburg sehen. Was ich sehr spannend finde, am 12. April um 18 Uhr findet im Stadttheater Hildesheim dazu eine Podiumsdiskussion statt. Frau Pog, was ist da alles geplant?
Da wird Ayla Yeghina da sein, die nochmal erzählen wird von dem ganzen Entstehungsprozess, der Probenarbeit und so weiter. Außerdem wird da sein Caroline Hanack, eine Vertreterin von Umsteuern e.V. Das ist ein Verein in Köln, der sich sehr auseinandersetzt mit der betroffenen Hilfe. Auch Karl Hauke wird dabei sein, eben als Betroffener, als Schauspieler an diesem Abend. Er ist auch Gründungsmitglied dieses Vereins Umsteuern e.V. Außerdem wird ein Vertreter des Bistums da sein und Jens Windel, auch Betroffener und Vorsitzender der Betroffeneninitiative in Hildesheim und eine Studentin, die mitgewirkt hat an diesem Projekt. Und wir werden uns eben auseinandersetzen, natürlich mit diesem Thema, mit diesem Theaterabend und verschiedene Fragen stellen, die dann aus den unterschiedlichen Perspektiven beantwortet werden. Und natürlich vor allem die Frage, was müssen wir tun, damit es besser wird. Also, was erwarten wir alle von der Gesellschaft? Was erwarten wir von der Politik? Was erwarten wir von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, damit das Thema, wie es im Stück heißt, wegkommt von einem Minderheitsthema hin zu einem Mehrheitsthema?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien, dass Sie gekommen sind, Herr Hauke.
Darf ich noch was hinten dran?
Natürlich.
Hängen? Paul hat eben davon gesprochen, dass es eine Reise ins Unbekannte war für das Ensemble. Eigentlich ist die Beschäftigung mit diesem Thema für viele Menschen, auch für die zuschauen, eine Reise ins Unbekannte, weil das ja ein sehr tabuisiertes Thema ist. Und deshalb bin ich sehr froh und sehr dankbar, also dem ganzen Theater in Hildesheim, dem Theater für Niedersachsen, dass es überhaupt die Chance gab, dieses Stück zu verwirklichen. Wir müssen auch bedenken, wir reden hier über den Tatkontext Kirche. Wir haben aber eine sehr viel größere Anzahl Betroffener im Tatkontext Familie. Und uns dem Thema zu nähern, braucht es diesen kleinen Schritt, über den Tatkontext Kirche zu reden, um danach über das zu reden, was uns alle angeht, nicht nur die Kirchenmenschen.
Schön, dass Sie hier gewesen sind. Und wenn Sie Interesse haben, unbedingt mal vorbeischauen. Der Weg zur Hölle, wie gesagt, bis zum 27. Juni noch in Hildesheim, in vielen anderen Orten auch. Alle Informationen finden Sie natürlich online und bei Interesse auch gerne bei der Podiumsdiskussion dabei sein am 12. April um 18 Uhr im Stadttheater Hildesheim. Vielen Dank, Cornelia Pog, Karl Hauke und Paul Hofmann. Schön, dass Sie da waren.
Wir danken.
Dankeschön.
Danke.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Seit 30 Jahren stehen Sie nun schon auf der Bühne, die Bandmitglieder der Jazzkantine aus Braunschweig. 1994 hatte Bassist und Bandchef Christian Eitner gemeinsam mit Manager Matthias Lanzer und Produzent Ole Sander damit begonnen, Jazz mit Hip-Hop zu mixen. Das Trio brachte gestandene Jazzer zusammen. Insbesondere in den ersten Jahren war die Jazzkantine auch in den Albumcharts erfolgreich. Ja, und seit 20 Jahren macht die Band auch noch Theater für Braunschweig. Peter Schaffinea war dort und berichtet über die Erfolgsgeschichte der Jazzkantine.
Von Anfang an zeigen die Musiker der Jazzkantine keine Berührungsängste, was Ausflüge in andere Genres betrifft. Sie spielen musikalisch mit den Stilen, mischen nicht nur Jazz mit Hip-Hop, sondern geben noch Soul, Blues und eine Prise Funk hinzu. Schon früh unterstützen Christian Eitners Eltern ihren Sohn, fördern sein Talent mit Musikunterricht.
Es brodelte so ein bisschen und mein Vater war ein großer Jazzliebhaber und ich ein großer Hip-Hop-Fan zu der Zeit und von daher habe ich so seine alten Platten rausgekramt und angefangen so ein bisschen zu produzieren und zu samplen und dann war mir aber auch ganz schnell klar, dass eigentlich diese Musiken doch gar nicht so weit auseinander sind, weil ja schon in dieser Black Music Family von Blues über Jazz, Funk, Soul auch dann eine ganz logische Verbindung zum Hip-Hop wieder entstanden ist und von daher war das dann irgendwann viel, viel organischer auch auf der Bühne, als wir anfangs dachten.
Es folgen Auftritte unter anderem in der Großen Freiheit in Hamburg, im E-Werk in Köln und in den USA. 1996 wird die Jazzkantine mit dem Deutschen Musikpreis Echo ausgezeichnet. Die Gruppe erhält außerdem den German Jazz Award und das Goldene Ohr. Jahre später gibt es dann einen Knick in der Karriere, erzählt Christian Eitner.
Es war so Anfang der 2000er, als so der ganze CD-Markt so zusammenbrach, also nach der Wende, als die Plattenfirmen ganz Ostdeutschland eingedeckt haben mit CDs von Tina Turner und Eros Ramazzotti und die goldenen Zeiten, ging es genauso schnell auch bergab. Es kam dann irgendwann eben so diese Zeit, als dann mit Napster und sowas mit einmal auch so Musikpiraterie betrieben wurde und die Plattenfirmen haben der Reihe nach dicht gemacht. Da hatten wir auch einen richtigen Breakdown, wo auch die Band irgendwie so eigentlich kurz vorm Auflösen stand.
Doch die Band hält zusammen. Gut 100 Konzerte spielt die Jazzkantine im Jahr, auch große Festivals. Musiker wie Till Brönner, Götz Alsmann, Edo Zanki, Smudo und Xavier Naidoo treten gemeinsam mit der Gruppe auf. Zum 20. Geburtstag kommen noch weitere hinzu. Zum Jubiläum bringt die Jazzkantine ein neues Album heraus, Ohne Stecker. Es enthält eine Hit-Auswahl aus 20 Jahren, neu eingespielt mit der NDR Big Band.
Ich habe ja mit vielen, vielen Leuten auch aus dieser Stadt angefangen, Musik zu machen. Und es sind ganz, ganz wenige, die eigentlich dann entweder den Mut hatten oder auch das Zeug hatten, dann so eine Profikarriere durchzuziehen. Und die meisten, die ich so dann auch erlebt habe oder mit denen ich heute noch zusammenarbeite, das sind alles Leute, die besessen waren oder sogar getrieben waren, dass es mir manchmal auch schwerfällt zu sagen, was mag ich denn eigentlich am Musik machen, sondern ich konnte irgendwie nicht anders. Also ich habe von morgens bis abends Musik gelebt und abends davon geträumt, beim Einschlafen irgendwann mal mit einer Band auf Tour zu gehen, und das ist dann irgendwann wahr geworden, da bin ich sehr dankbar.
Im Jahre 2003 startet Jazzkantinenchef Christian Eitner gemeinsam mit Dramaturg Peter Schanz ein weiteres Projekt. Er bringt Theaterstücke auf die Bühne. Im kleinen Haus des Staatstheaters öffnet sich der Vorhang für Braunschweig-Braunschweig.
Ich bin nicht nordisch, Balletsche, wohne mitten im Land. Komm aus Braunschweig City mit dem Mikro in der Hand. Hab viel Spaß mit den Fans, dem Zuhörer. Bin ein Casanova.
In ihren Stücken drücken Christian Eitner und Peter Schanz ihre Liebe zur Heimat aus, indem sie den Zuschauern alle Facetten der Stadt und ihrer Geschichte näher bringen. Autor Peter Schanz lebt zwar inzwischen in Schleswig-Holstein, was ihn aber nicht davon abbringt, Stücke für und über Braunschweig zu schreiben, erzählt Christian Eitner.
Aber natürlich gab es auch tolle Erinnerungen so an unser Eintracht im kleinen Haus, also ein Stück über unsere geliebte und gehasste Fußballmannschaft hier in Braunschweig und gleichzeitig tolle, charmante Momente im Wintertheater bei der Braunschweiger Weihnachtsgeschichte, wo dann einfach Leute Jahr für Jahr inzwischen schon, glaube ich, im 13. Jahr das quasi brauchen, um dann irgendwann Weihnachten feiern zu können. Wir sagen, es ist so ein Ritual. Also von daher gibt es inzwischen eine Menge Sachen, die mir am Herzen liegen.
Zum 30-jährigen Bestehen wird es im August gleich zwei Premieren beim diesjährigen Zirkus Brunswick im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf geben. The Bingo Boys, dem großen Bingo-Wunschkonzert, und der Tanzkantinenproduktion Body and Soul. Bei natürlich allen Stücken vertreten die Musiker der Jazzkantine.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Bei der Meierwerft in Papenburg, da geht es langsam wieder aufwärts. Zwei neue Aufträge für Kreuzfahrtschiffe binnen weniger Wochen lassen die Belegschaft aufatmen. Ein zunächst drohender Stellenabbau ist für die 3.500 Angestellten vorerst vom Tisch. Und auch das Besucherzentrum spürt diesen Aufwind, auch wenn das Niveau von vor Corona noch nicht ganz erreicht wird. Besonders sehenswert im Moment, gleich drei Kreuzfahrtschiffe sind in Papenburg. Eins liegt vor den Werfthallen im Wasser und ist ein beliebtes Fotomotiv. Hedwig Ahrens war dort.
Majestätisch liegt die Silver Ray am Pier der Meierwerft. An Deck arbeiten Monteure am Innenausbau. Eine Hobbyfotografin aus Köln nimmt das weiße Luxusschiff ins Visier. Neben ihr fotografieren auch Sohn und Ehemann.
Uns interessiert einfach die Schiffsfahrt und auch der Schiffsbau hier. Wir haben selber schon mal eine Kreuzfahrt gemacht und würden gerne einfach mal gucken, wie so ein Kreuzfahrtschiff entsteht.
Das ist im Besucherzentrum der Werft möglich. Dort blicken Besucher durch große Fenster in die riesigen Montagehallen. Schweißer fügen Blöcke der Disney Treasure zusammen. Das Schiff soll am Ende 1250 Kabinen haben, erfährt ein Technikfan aus Mannheim bei einer Führung.
Es ist immer wieder beeindruckend, was alles in die Halle reinpasst. und auch ganz interessant, wie die Schiffe modular zusammengesetzt werden. Ja.
Bis zu 1000 interessierte Schleusenwerftangestellte täglich durch das Besucherzentrum. Aber noch ist das Niveau von vor Corona nicht komplett erreicht, sagt Werftsprecher Peter Hackmann.
Also wir haben eben doch deutlich weniger Busgruppen, als es in früheren Jahren war. Dafür haben wir viel mehr Individualgäste.
Das sind zum Beispiel Touristen, die auf dem Weg zur Nordsee einen Zwischenstopp in Papenburg einlegen. Besonders dann, wenn es draußen nasskalt ist. Thorsten Eden leitet das Besucherzentrum.
Es ist zum Glück sehr viel los. Viele Gäste kommen zu uns. Jetzt spielen uns natürlich einige Punkte in die Karten. Klar, Osterferien in verschiedenen Bundesländern, aber hier gibt es eben auch einiges zu sehen mit insgesamt 3 Schiffen, die jetzt hier bei uns für die Gäste sichtbar werden.
Schiff 3 ist ein Schiff für den japanischen Markt. Die Asuka 3 ist ein besonderer Auftrag für die Meyer Werft. Zum einen, weil es die erste Bestellung nach einer langen Durststrecke ohne Aufträge für die Werft war. Während der Corona-Pandemie war der Kreuzfahrtmarkt zum Erliegen gekommen. Aber der Auftrag aus Japan ist auch so herausragend für die Papenburger Schiffsbauer, Werftsprecher Peter Hackmann.
Das Besondere ist sicher einmal der Kunde mit seiner japanischen Kultur und seiner ganzen Herangehensweise. Man schwört in Japan eben auch, und so sind wir auch zu dem Auftrag gekommen, auf deutsche Ingenieurskunst.
Auf der Asuka 3 müssen alle Kabinen allergikerfreundlich sein und nachhaltig hergestellt werden, erklärt Werftsprecher Hackmann. Auch die Restaurants auf dem Schiff seien extra für Japan konzipiert. Wie Kabinen auf anderen Ozeanriesen der Meyer Werft aussehen, zeigen Nachbauten im Besucherzentrum. Eine Besucherin aus Moers zieht am Ausgang Bilanz.
Also ich fand das ganz interessant, so alles. Man sieht die Schiffe immer auf dem Wasser, aber gar nicht, was dahinter steckt. Ich finde das, also mir hat es gefallen.
Interessierte können über die Papenburg Marketing Gesellschaft ab 13 Euro einen Besuch auf der Werft buchen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Einen schönen Dienstag. Wir machen uns gleich mal auf den Weg nach Göttingen und stellen Ihnen einen kleinen Live-Club mitten in der Stadt vor. Im Nörgelbuff haben junge Bands die Chance aufzutreten. Und wir machen Lust auf das Buch »Das Jahr ohne Sommer« von Constanze Neumann. Einen tollen Abend für Sie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Händelfestspiele, Symphonieorchester, Knabenchor, das verbinden wahrscheinlich ganz viele mit der Musikstadt Göttingen. Aber haben Sie schon mal was von Honig und Hafermilch, Isolation oder Karl gehört? Wahrscheinlich nicht, denn das sind noch ganz, ganz junge Bands. Musikerinnen und Musiker, die sich in Göttingen gefunden und hier nun ihre ersten Auftritte haben. Zum Beispiel im Nörgelbuff. Das ist ein kleiner Live-Club mitten in der Stadt.
Wände aus Feldsteinen, schummriges Licht, ein kleiner Raum im Keller und Open Stage, offene Bühne wie jeden Montag.
Die Aufregung am Anfang höher und dann, wenn man durch ist, ist man froh und ganz Adrenalin beseelt.
Lina ist die Sängerin von Karl. Sie hat die Band zusammengebracht im Nörgelbuff. Seitdem treten die fünf hier immer wieder auf. Linus am Schlagzeug ist einer von ihnen.
Solche Orte in der Stadt sind super wichtig, weil wir ja eine Band sind, die sonst keine Möglichkeit hat aufzutreten. Und dann gerade durch solche Orte hier dann auch mal so Erfahrungen sammeln können auf der Bühne.
Backline, Bühne, Technik, alles ist da. Selbst das Publikum. Wer keinen Stuhl mehr bekommt, sitzt auf dem Boden.
Super schöne Atmosphäre.
Klein, es ist schwitzig, man ist nah dran.
Super Idee hier. Sehr entspannten und coolen Vibe.
Schön, dass so viele Leute da sind.
Ein anderer Vorteil, nur wenige Minuten vom Nörgelbuff entfernt kann Paul üben. Er hat, wie viele andere, im Katz seinen Probenraum.
Es gibt in großen Städten wenig Proberäume und es ist natürlich kostengünstig und super ausgestattet. Wir haben hier eine PA-Anlage. Das sind die Boxen und ein Mischpult und ein Verstärker mit buntem Licht an der Decke. Es ist gut schallisoliert und ja, man fühlt sich wohl.
Im Kulturzentrum direkt am Göttinger Stadtwall. Hier klingt, singt, brummt es überall. Ein Grund dafür ist Cuts in Groove, einer von rund 60 Chören in der Stadt. Doch die SängerInnen kommen nur für ungefähr 4 Monate zusammen für ein Projekt.
Das ist das Tolle am Chor, dass der so schön bunt ist.
Auch wenn man Fehler macht, lacht man zusammen.
Es ist extrem locker, es wird viel rumgeblödelt, man tauscht sich auch danach nochmal aus.
Ich bin total happy hier.
Deshalb sind auch viele beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Zur Freude von Ute Für, sie leitet den Chor.
So langsam fängt es an, dass dieser Raum uns hier viel zu klein wird, weil ich habe so unglaublich viele Anfragen.
Denn jeder ist willkommen. Auch bei Albi. Der 70-Jährige ist wohl der älteste DJ in Göttingen. Mit seiner Musik und vor allem mit seiner Trommelband lockt er die Leute in die Mosa, das andere Kulturzentrum in der Weststadt.
Die Mosa ist für mich schon ein zweites Zuhause. Wenn Tanzen Mai ist, oben in der Mosa bei Rockgang Räumer, dann kommen die Trommler und dann gehen wir auf die Tanzfläche und pushen die Leute auf die Tanzfläche nochmal ordentlich an.
Immerhin passen rund 400 Leute in die Mosa, die auch viele Profis anzieht, wie Jonas und Max vom Lumpenpack, eine der beliebtesten deutschen Rockbands.
Gerade für so einen punkigen, schrulligen, nischigen Musikmarkt ist sowas wie die Mosa Gold wert.
Das ist ja das mit Abstand kleinste Konzert jetzt auf der Tour. Und es ist total spannend, weil man ist plötzlich wieder viel, viel näher dran an den Leuten.
Dienstagabend Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und wir machen Lust auf ein schönes Buch. In ihrem vorherigen Roman Wellenflug hat Constanze Neumann die Herkunftsgeschichte ihrer Familie erzählt. In ihrem neuen, autobiografisch geprägten Roman geht es nun um die Geschichte ihrer Kindheit. Das Jahr ohne Sommer. Annemarie Stoltenberg hat es gelesen.
Constanze Neumann erzählt von einer schweren Traumatisierung einer ganzen Familie durch den Staat, durch das politische System der DDR. Ihre hochbegabten, jungen, hoffnungsvollen Eltern glaubten, eine Möglichkeit gefunden zu haben, die Republik zu verlassen. Ein fataler Irrtum. Einer der beteiligten Fluchthelfer war in Bedrängnis geraten und hatte sie offenbar verraten, um die eigene Haut zu retten. Die Flucht misslingt, beide Eltern kommen ins Gefängnis. Der Großvater holt das kleine Mädchen ab und die nächsten Jahre wird sie hauptsächlich von der Großmutter betreut, geliebt, großgezogen. Über den Freikauf politischer Häftlinge aus der DDR in den 70er Jahren kommen die Eltern des Mädchens in den Westen. Es bedeutet einen weiteren schmerzhaften Abschied für das Kind. Sie muss die Großmutter verlassen und ihre Heimat. Das Kind zieht mit den Eltern nach Aachen. Sie erinnert sich, wie es war, wenn in der neuen Umgebung die Eltern am Abend ausgingen.
Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, fiel ich aus beiden Welten. Nichts war mir übrig, es war alles leer und ich allein. Draußen wurde es dunkel und ich lief durch alle Zimmer, um zu kontrollieren, ob die Dinge noch da waren. Die Möbel, das Meißner Porzellan, das meine Eltern mit viel Mühe aus der DDR gerettet hatten, die Geige meiner Mutter, ihr Schmuck, ihre Unterwäsche und die Strumpfhosen. Manchmal weinte ich. Manchmal schlief ich ein, bevor meine Eltern zurückkamen.
Der Vater findet eine gute neue Stelle, aber die Mutter des Kindes ist durch die Zeit im Gefängnis körperlich und seelisch beschädigt. Eine sensible, schöne Frau, die danach nicht mehr so souverän mit ihrer Geige verzaubern kann wie früher.
Von Jahr zu Jahr wog die Last schwerer. Die Last aller Möglichkeiten um den Preis der Flucht, den meine Eltern im Gefängnis bezahlt hatten. Meine Mutter bezahlte ihn immer noch. Sie war nicht glücklich, auch wenn mein Vater dagegen anredete. Ein Unglück, das es nicht geben durfte und das deshalb auch nicht da war.
Constanze Neumann erzählt diese Geschichte, die von Heimatverlust und tiefer Einsamkeit künstlerischer Persönlichkeiten handelt, ohne jedes Pathos, ohne auch nur den Anflug von Selbstmitleid.
Meine Großmütter und mein Großvater waren inzwischen verstorben. Überhaupt war keiner mehr da, der sich an die 2 Jahre erinnerte, die ich bei meinen Großeltern verbracht hatte. An das Heim in Gera, in dem ich als Schmetterling verkleidet geweint hatte, an die Sommernachmittage im Garten oder die Wanderungen in Thüringen. Auch mein Vater starb, und mit ihm verschwanden die endlosen Gespräche über Leipziger Straßen, das »Reiß dich zusammen«, die Chopin-Etüde, die er auf seinem Flügel gespielt hatte. Immer noch stäubte ich Puderzucker auf zuckrigen Stollen und erzählte meiner Tochter, die nach seinem Tod zur Welt kam, wie gern ihr Opa Mohnkuchen und ungarische Salami gegessen hatte.
Es sind berührende Liebeserklärungen im Text versteckt, an die Großmutter, den Vater und vor allem die Mutter, die tapfer versucht, sich aus dem Geflecht aus Scham und Schuldgefühlen zu befreien. Das Jahr ohne Sommer ist ein ebenso zarter wie starker Roman.
Ruckzuck, so schnell kann es gehen. Dann ist schon wieder eine Stunde voller Kultur vorbei, hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder viel Spaß gemacht und freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da hören wir uns dann nämlich wieder. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen traumhaft schönen Abend. Genießen Sie ihn mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.